Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen bei 1820, dem Abendjournal live bei Kontrafunk. Es ist Montag, der 20. April und das sind unsere Themen für die heutige Sendung. Zunächst schalten wir nach Wien. In sozialen Medien herrscht Aufregung, zumindest in Österreich. Die Bundesregierung hat einer linken NGO namens Zara die Mittel gestrichen. Das würde das sofortige Aus bedeuten. Zara kennen viele vielleicht als Kleidermarke. In Österreich handelt es sich um eine staatlich finanzierte Denunziationsplattform, die man mit Hessen gegen Hetze vergleichen kann. Über den aktuellen Fall und das NGO-Unwesen generell spreche ich mit dem Autor und Radiokollegen Werner Reichel. Weiter geht es in Deutschland. Hier sind die Grünen der Ansicht, dass noch immer nicht genug Abtreibungen vollzogen werden und vor allem, dass man eine Abtreibung nicht schnell genug in Anspruch nehmen könne. Dies wollen sie per Gesetz ändern. Wir haben zu diesem Thema Herrn Christian Afuiro eingeladen, der eine Beratungsorganisation für Frauen gegründet hat, die vor dieser schwierigen Entscheidung stehen. Er hilft uns, den erneuten Vorstoß der Grünen einzuordnen. In Bulgarien wurde gewählt und ein Parteienbündnis, das als links, nationalistisch und populistisch gilt, hat überraschenderweise die absolute Mehrheit errungen. Ministerpräsident wird Herr Rumen Radlov, ein Ex-Militär, der auch schon als sehr aktiver Präsident dieses osteuropäischen Landes diente. Er gilt als russlandfreundlich und so gar nicht auf Kurs mit vielen Plänen und Vorhaben der EU. Wie soll man ihn einschätzen? Das frage ich Herrn Rumen Milkov, der Bulgarien als seine zweite Heimat nennt und familiär dorthin enge Bande hat. Den Abschluss macht heute Markus Fahlefeld mit einem Kommentar zu den wild umstrittenen Staatsfinanzen in Deutschland. Durch die Sendung führt sie heute Florian Machl. Wir spielen ein paar Takte Musik und holen unseren ersten Telefongast in die Leitung. Gleich geht's weiter. Sie hören 1820, das Live-Abendjournal bei Kontrafunk. Der Name der österreichischen NGO Zara steht für Zivilcourage und Antirassismusarbeit. Die Organisation ist eng mit den Grünen verbunden. Diese hatten Zara damit beauftragt, für öffentliche Gelder eine Beratungsstelle gegen Hass im Netz zu betreiben. Doch die Grünen sind aktuell nicht mehr in der Bundesregierung vertreten. Das könnte Teil der Entscheidung sein, die Mittel für Zara zu streichen. Und das führt zu großer Aufregung unter den Linken. Warum sollte man sich mit dieser NGO überhaupt befassen? Ihre Rolle ist vergleichbar mit Hessen gegen Hetze, einer deutschen NGO, welche die Nation mit Denunziation und Klagen überzieht. Dazu spreche ich jetzt mit Werner Reichel. Er ist vielfacher Autor und eines der Masterminds hinter dem konservativen Radiosender Austria First. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Servus, danke, lieber Werner. Ich würde sagen, als Radiokollegen werden wir heute per Du sein. Werner, du weißt einiges über diesen Zara-Skandal und über NGOs. Vielleicht wollen wir Zara umreißen. Was waren denn die Umtriebe, wenn man so sagen will, dieser Organisation in Österreich?
Naja, Zara ist einer der bekanntesten, in der Öffentlichkeit bekanntesten NGOs in Österreich und vor allem durch den sogenannten Rassismus-Report. Das ist ein Bericht, der jedes Jahr rauskommt, der aktuelle von Jahr 2025 erst vor ein, zwei Wochen erschienen. Und in diesem Bericht wird den Österreichern gerne latenter Rassismus bescheinigt. Und dieser Report ist allerdings mehr als fragwürdig. Wenn man sich diesen Report etwas genauer anschaut, Im heurigen Jahr sind knapp über 1500 Fälle von Rassismus aufgelistet worden. Wenn man sich allerdings anschaut, wie diese Liste zustande gekommen ist, zeigt sich, mit welchen fragwürdigen Methoden dieser Verein arbeitet. Denn diese Statistik und diese 1500 Fälle von Rassismus, respektive angeblichen Rassismus, basieren nicht auf irgendwelchen polizeilichen Statistiken, auf Verurteilungen, auf realen Fällen, sondern das sind ausschließlich Meldungen, die bei Zara eingegangen sind. Die können durchaus auch anonym sein und die werden nicht wirklich überprüft, auch von keiner unabhängigen Stelle. Das heißt, sie können genauso gut frei erfunden worden sein. Und das Spannende daran ist, dass trotzdem wirklich alle großen linken Mainstream-Medien vom ORF über Falter diesen Bericht völlig unkritisch übernehmen und dann eben für die weiteren Maßnahmen zur Bekämpfung des Rassismus, zum Kampf gegen Rechts etc. hernehmen, obwohl wirklich die Zweifel an der Seriosität dieses Zara-Reports mehr als begründet sind.
Das erinnert mich intensiv an die Arbeit von Stefan Weber, dem bekannten Plagiatsforscher, der in letzter Zeit immer wieder darauf hingewiesen hat, dass viele Statistiken, die auch vom Öffentlich-Rechtlichen präsentiert werden, überhaupt nicht stimmen, dass die Datenbasis nicht stimmt. Also im Fall von Zara haben wir jetzt gehört, dass irgendjemand irgendwas einmelden kann. Diese Vorfälle sind nicht verifizierbar, man versucht es auch gar nicht. Wie kann es sein, dass eine Organisation mit dieser schwachen Datenbasis Förderungen von der Regierung bekommt? Und was wissen wir über die Höhe dieser Förderungen?
Naja, es waren im Jahr 2024 waren es 700.000 Euro an Steuergelder, die an Zara geflossen sind. Also es sind, ich glaube, die Zara existiert seit 2018, also wirklich viele, viele hunderttausend Euro an diesen Verein geflossen. Und das ist auch der Grund, warum Zara solche Rassismus-Reports liefert. Man liefert eben genau das, was die Linke für ihre Politik, für ihre Agenda, für ihre linken Projekte braucht. Und da spielt natürlich Seriosität und die Aussagekraft und die Validität solcher Zahlen überhaupt keine Rolle. Man liefert, was der linke Mainstream braucht. Und ich habe mir den aktuellen Bericht von 2025 angesehen. Das werden ja auch immer Fallbeispiele herausgestellt, wobei man sagen muss, das ist alles anonymisiert. Aber selbst diese anonymisierten Fälle, wenn man sich die anschaut, sind zum Teil wirklich absurd. Zum Beispiel einer dieser 1500 Fälle ist ein Zeitungsartikel, das wird zwar jetzt nicht explizit erwähnt, aber ich meine, das ist naheliegend, dass es darum geht. Es ging darum um eine Werbekampagne, und zwar um Sydney Sweeney. Die meisten werden sich daran erinnern können. Eine blonde, hübsche amerikanische Schauspielerin hat für eine Jeansmarke für American Eagle geworben. Und das geht heutzutage im Woken-Zeitalter überhaupt nicht, dass eine blonde, schöne Frau für eine Jeansmarke wirbt. Und das wurde ja als sehr rassistisch noch dazu, weil dieser Spruch etwas, I have good genes, also ich habe gute Gene, also wenn man dieses Wortspiel hergenommen hat. Und weil in diesem Zeitungsartikel die Meinung nicht geteilt worden ist, dass diese Werbekampagne rassistisch ist, landete dieser Zeitungsartikel als Fall von Rassismus im Report. Oder ein anderes Beispiel: Eine Lehrerin wurde da von zwei migrantischen Mädchen da irgendwie bei Zara gemeldet, weil sie wäre rassistisch, weil sie ihnen gesagt hat, sie wären lernunwillig. Auch das gilt als rassistischer Fall. Also das ist die Basis, auf der dann wirklich bundesweite oder nationale Kampagnen gefahren werden.
Also als rassistisch gilt also bereits, dass man sich nicht anschließt der Meinung, dass etwas rassistisch wäre.
Ja, oder dass zwei migrantische Kinder irgendwie ihre Lehrerin nicht mögen zum Beispiel. Also es sind wirklich ganz, ganz absurde Fälle, und 56% der Fälle, die da herangezogen werden, sind im Internet passiert. und sind auch nicht von Betroffenen, sondern von irgendwelchen anderen Leuten gemeldet worden. Also Zara ist schlicht und einfach ein politisches Instrument, das halt das liefert, was Linke brauchen. Und natürlich, das ist ein Deal. Man bekommt Fördergelder und Jobs. Zara fürchtet ja jetzt um 18 Jobs. Das heißt, das ist eine Meldestelle, die haben 18 Leute angestellt. Und das ist auch in der Kritik von Zara, ist das an erster Stelle gestanden, dass man jetzt um 18 Jobs fürchtet. Also da sieht man auch die Prioritäten. Also es geht nicht um Idealismus oder um Rassismusbekämpfung, sondern es geht in erster Linie um staatlich finanzierte Versorgungsjobs. Ja.
Es ist bekannt, dass Zara recht eng mit den Grünen verzahnt ist, die ja in der letzten Bundesregierung dabei waren. Jetzt sind sie nicht mehr dabei. Ist da bekannt, ob es da gewisse Personalunion gab oder einen Drehtüreffekt, dass die Grünen quasi ihre Mitarbeiter dorthin ausgelagert haben oder umgekehrt?
Also ob da jetzt direkte Verbindungen, persönliche, davon weiß ich jetzt nichts, nur also die NGOs wie Zara sind ja generell grüne Vorfeldorganisationen, wo die Grünen ihre Leute parken können oder beziehungsweise die Grünen da ihr Politpersonal daraus rekrutieren. Also ich glaube, das kann man sowieso nicht trennen. Also das ist sowieso so ein Filz, ein dieser grüne parteipolitische NGO-Filz. Also da sind ja die Verbindungen, die personellen und die finanziellen etc. wirklich sehr, sehr eng. Und natürlich kann das schon damit zu tun haben, dass das Bundeskanzleramt, das jetzt von der ÖVP, dass die Förderungen da jetzt gestrichen haben. Wobei ich da jetzt schon dazu sagen möchte, ich bin mir ziemlich sicher, dass Zara weiter bestehen wird und dass die Förderungen sehr bald wieder fließen werden, weil wer die ÖVP gut kennt, der weiß, wenn die Linken den medialen Druck und den politischen Druck aufbauen und da werden natürlich alle mitspielen, der Standard, der Falter, der ORF etc., dann wird die ÖVP einmal mehr umkippen und über den einen oder anderen Kanal wieder Fördergelder freimachen. Also da bin ich ziemlich sicher. Es braucht nur der ORF etc. genügend Druck auf die ÖVP ausüben und dann wird das wieder, werden die Fördergelder mit Sicherheit wieder fließen, ja.
Das merkt man jetzt auch schon auf X und auf anderen sozialen Plattformen, dass dieser Druck sich aufbaut, dass die üblichen Player, die man auch aus der Corona-Zeit oder aus vielen verschiedenen anderen Themen kennt, jetzt wieder zusammenarbeiten und versuchen, die Regierung als ja rassistisch fast schon hinzustellen, weil sie eben diese Zahlungen verweigert. Jetzt ist Zara natürlich nur eine von vielen NGOs in Österreich. Was ist denn bekannt über den Wildwuchs an Förderungen an NGOs? Wie viele Milliarden werden da jedes Jahr ausgegeben? Und hat die Regierung nicht angekündigt, hier mal auf die Bremse treten zu wollen?
Naja, das ist ja wirklich das Spannende. So Organisationen wie Zara gibt es ja wirklich wie Sand am Meer. Und es gibt überhaupt keine belastbaren Zahlen und Daten, wie viel Gelder über welche und wie viele Kanäle da wirklich fließen. Und genau das macht ja die NGOs für die linke Reichshälfte so interessant, weil man hier wirklich quasi ohne Kontrolle, ohne dass es da wirklich eine Gesamtschau gibt, wirklich massiv Gelder verschieben kann, noch dazu unter dem Vorwand, die Welt, die Menschheit und sonst wem zu retten zu müssen und zu wollen. Und die FPÖ versucht da jetzt wirklich schon seit Monaten auch mit verschiedenen Kampagnen und mit Untersuchungsausschüssen Licht ins Dunkel zu bringen und man fördert da immer wieder was zutage. Aber so eine wirkliche Gesamtschau ist fast unmöglich, weil natürlich der Bund, die Länder, die EU, da gibt es so viele Förderungen. Alleine in Wien, ich habe mir das mal angeschaut, wenn man sich den Förderbericht anschaut, da gibt es wirklich zigtausende Vereine und NGOs, die da mit Geldern bedacht werden. Und genau diese Intransparenz macht das ja für die Linken so interessant. Hier kann man wirklich massiv Gelder verschieben, hier kann man massiv Leute mit Jobs versorgen. Und diese Leute, die sind im Job sind, und das sind wirklich Tausende, haben natürlich ein Interesse, nämlich die linken Machtstrukturen und Umverteilungsstrukturen zu erhalten. da geht es für sie um die Existenz, und das, dadurch sind auch die NGOs so eine ganz, ganz zentrale Säule des Deep States.
Du hast ja eingangs schon angesprochen, den Idealismus oder Nicht-Idealismus eben. Das ist ja hochinteressant, weil ich würde sagen, wir haben jetzt wirklich in den letzten Jahren viele Menschen kennengelernt, die auch ohne große Schecks an der Sache gearbeitet haben. Das scheint es bei den Linken ja nicht zu geben. Und ich bringe dann auch ein zweites Beispiel für eine NGO. Es gibt diese große Hassplattform Stoppt die Rechten in Österreich. Die werden ja von den Grünen direkt finanziert. Die Grünen sind dann mal aus dem Parlament gewählt worden, weil eine zweite grüne Liste kandidiert hat, und auf den Tag hat diese Plattform die Arbeit eingestellt. Genau dasselbe sieht man jetzt auch wieder bei Zara. Also was ist da eigentlich los? Ist diese links-grüne Ideologie eine reine Illusion? Meinen die das gar nicht ernst?
Linker oder linksgrüner Idealismus, den linksgrünen Idealismus gibt es immer nur mit Steuergeld. Also eben, das ist wirklich, wenn man aus der alternativen Medienszene kommt, du weißt das genauso gut wie ich, Florian, dann muss man da wirklich, da arbeitet man sehr viel ohne Geld, man macht da wirklich viel aus Idealismus, man beutet sich selbst aus. Das ist bei den Linken wirklich überhaupt nicht der Fall. Der Idealismus endet in der Sekunde, wo die Steuergelder aufhören zu fließen. Das war jetzt bei Zara so. Also in der Sekunde, wo die Regierung gesagt hat, ja, sie streichen die Fördergelder. In der Sekunde sagt man, man stellt den Betrieb ein. Also wenn es einem wirklich um die Sache gehen würde, um den Kampf gegen Hass und Hetze und gegen Rassismus, dann könnte man ja weitermachen, da könnte man zu Spenden aufrufen, zu Solidarität und halt, weiß ich nicht, auch 2-3 Monate vielleicht mal ohne Geld arbeiten. Wobei vielleicht noch eine Anmerkung, was ganz spannend ist, was in den Medien bisher untergegangen ist. Ich habe mir die Zara-Seite angeschaut, die Pressemeldung. Und da gibt es unten so im Kleingedruckten eine Meldung, ich möchte das jetzt wörtlich zitieren, da steht: Hinweis, Zara Training, die Tochtergesellschaft von Zara, ist von der aktuellen Situation nicht betroffen. Die gemeinnützige GmbH wirtschaftet unabhängig vom Verein und setzt ihre Arbeit eingeschränkt fort. Also da gibt es offensichtlich noch einen zweiten Zara-Organisation, die wahrscheinlich Gelder für irgendwelche Schulungen oder was sie da sonst noch anbieten bekommen. Und das geht jetzt, das fließt noch offensichtlich weiter, und da geht es 1:1 weiter. Aber wie gesagt, aber noch einmal das noch anzuschließen, ja, also der Idealismus und ist natürlich so ein Geschäftsmodell der Linken, und ohne Steuergeld gibt es auch keinen Idealismus. Ja. Also das macht es aber auch sehr, sehr interessant. Also in der Sekunde, wo man den Linken den Geldhahn zudreht, ist es auch vorbei mit diesen ganzen NGOs und politisch korrekten Vereinen und Demonstrationen etc.
Wir hörten den Autor Werner Reichel zum möglichen Aus für die NGO Zara, welche von der österreichischen Regierung nicht weiter finanziert werden soll. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie hören 18:20, das Abendjournal live bei Kontrafunk. Die Grünen in Deutschland verfolgen eine Agenda, die vielen linken Kräften, vor allem auch den Sozialisten, sehr wichtig zu sein scheint. Die Abtreibung, die Tötung des ungeborenen Lebens im Mutterleib. Dazu spreche ich jetzt mit Christian Aufiero, Gründer und Geschäftsführer von 1000plus Profemina, einer spendenfinanzierten Beratungsinstitution, die Frauen in schwierigen Situationen unterstützt und Orientierungshilfe anbietet. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Alle beschweren sich über zurückgehende Geburtenraten. Gleichzeitig soll aber viel mehr und viel einfacher abgetrieben werden. Ist das nicht ein Widerspruch?
Sie sagen es, und es ist ein so offenkundiger Widerspruch, dass man sich fragt, wie man es schafft, hier in diesem Fall nicht eins zu eins zusammenzurechnen und zu begreifen, dass wir im Grunde genommen alles tun müssen, um die Frauen, die schon schwanger sind, wirklich mit all unseren Kräften zu unterstützen, damit sie sich in Freiheit für dieses Baby, das sie schon unter dem Herzen tragen, entscheiden können.
Warum ist die Abtreibung für die linken Parteien ein so zentrales, wichtiges Thema?
Das frage ich mich seit Jahren und ich bin wahrscheinlich auch nicht der richtige Ansprechpartner, um da eine Antwort zu finden. Es ist einfach schon seit einem guten Jahrhundert ein Thema des linken Spektrums, eine ganz, ganz große Agenda, das ja schon mit der Oktoberrevolution 1917 in Russland das erste Mal Fahrt aufgenommen hat. Es ist irgendwie gekoppelt an die Befreiung der Frau, an die Ablehnung des Patriarchats und dazu gehört irgendwie auch so eine Ablehnung der Rolle als Mutter und der Frau, die sich um die Familie kümmert, die der Familie ein Heim gibt, ein Zuhause. Also ich glaube, das ist etwas wirklich Tiefes, Psychologisches, das insgesamt zu verstehen und da wirklich nüchterne Argumente zu finden, ist, glaube ich, sehr schwierig. Aber es ist einfach eines der absoluten Top-Themen, mit denen die auch ihre Wähler mobilisieren.
Für mich ist es immer eine große Frage gewesen, welche Wähler man mit so einem Thema wirklich mobilisieren kann, aber das ist wohl der Zeitgeist. Kommen wir nach Deutschland. Dort machen die Grünen einen neuen Vorstoß. Sie wollen die Abtreibung noch leichter zugänglich machen. Was ist da geplant?
Also es ist ein Antrag zunächst aus den Reihen der Opposition und der dementsprechend relativ wenig Aussicht auf Erfolg hat. In dem Antrag selbst geht es darum, also da gibt es eine Prämisse. Diese Prämisse lautet, das Angebot an Abtreibungen ist zu niedrig. Viele Frauen, die abtreiben möchten, müssen zu weite Wege zurücklegen. Kliniken sind zu weit entfernt. Es gibt zu wenig Ärzte, die diese Dienstleistung anbieten. Und jetzt sagt man, okay, wie können wir das beheben? Und da sagen die also erstens, die Länder müssen dafür sorgen, dass alle Krankenhäuser, die vom Land und von den Kommunen, von den Landkreisen betrieben werden, von den Bezirken, müssen Abtreibungen anbieten. Die sagen, auch die katholischen Träger, die sich weigern, weil sie sich auf die Gewissensfreiheit berufen, müssen gezwungen werden, Abtreibungen durchzuführen. Und drittens muss die Abtreibung einfach im Curriculum eines Medizinstudenten fest verankert sein, sodass vom Prinzip her jeder, der in Deutschland zu einer Ärztin oder zu einem Arzt ausgebildet wird, auch gelernt hat, Abtreibungen durchzuführen. Das ist der Antrag.
Wie ist denn jetzt der Status? Können sich Ärzte in Deutschland der Abtreibung verweigern? Können sie sagen, das machen sie nicht?
Ja, da gibt es einen ganz konkreten Paragraphen, der sagt, dass jeder das Recht hat, sich auf sein Gewissen zu berufen und eine Partizipation an einem Abtreibungsvorgang, an einem Schwangerschaftsabbruch abzulehnen. In der Praxis ist es dann natürlich schwierig, wenn man quasi in einer gynäkologischen Abteilung eines Krankenhauses ist und dann als Arzt sagt, ich mache da nicht mit, obwohl das Krankenhaus das per se macht. Also es ist in der Praxis schwierig, aber rein juristisch und gesetzlich gibt es die Freiheit, sich Abtreibungen zu verweigern.
Wenn ich das richtig verstehe, dann gibt es ja auch Bestrebungen der Grünen, Ärzte quasi zu Abtreibungen zu zwingen. Wäre das denn überhaupt umsetzbar?
Da gibt es, wie so oft, wenn Sie fünf Juristen fragen, haben Sie sechs Meinungen. Ich würde persönlich sagen, und es gibt sehr, sehr viele bedeutende Staatsrechtler in Deutschland, die sagen, das wäre verfassungswidrig, katholische Krankenhäuser zu zwingen, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Es würde dem Konkordat widersprechen und allen Regelungen, die wir im Augenblick haben. Hinzu kommt ja, dass Abtreibung in Deutschland noch immer ein Straftatbestand ist. Also sie würden im Grunde genommen Menschen dazu zwingen, Abtreibungen durchzuführen und damit eine Straftat zu begehen. Also das kann nicht verfassungskonform sein. Deswegen ist dieser Antrag vermutlich strategisch nur ein Vehikel, um das Eigentliche zu fordern, was diese Parteien möchten, dieses politische Spektrum möchte. Und das ist einfach die vollständige Legalisierung der Abtreibung in Deutschland.
Es gibt immer wieder Bestrebungen von linken Parteien, den Zeitraum, in dem ein Schwangerschaftsabbruch möglich ist, auszuweiten. Mit 3 Monaten ist man nicht zufrieden. Es gab immer wieder auch Stimmen, dass es bis zur Geburt möglich sein soll. Wie ist denn da jetzt der Status in Deutschland?
Im Augenblick ist der Status in Deutschland, dass ein Schwangerschaftsabbruch regulär nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche erlaubt ist, wenn man vorher die sogenannte Beratungsregelung in Anspruch genommen hat. Das bedeutet, einen Beratungsschein sich abgeholt hat. Aber wenn es eine medizinische Indikation gibt, wenn also beispielsweise das Kind mit einer Behinderung zur Welt kommen wird, wenn es diese Diagnose im Raum gibt, dann gibt es keine zeitliche Begrenzung. Also dann haben wir in Deutschland bereits ganz offiziell das Recht und die Möglichkeit, bis zum Tag der Geburt abzutreiben. De facto finden diese Abtreibungen dann im 4., 5., 6. Schwangerschaftsmonat statt. Das Gleiche gilt auch im Falle einer Vergewaltigung. Also wenn eine Frau in Deutschland vergewaltigt worden ist und da aus dieser Vergewaltigung eine Schwangerschaft ergeben hat, dann gibt es diese 12-Wochen-Grenze auch nicht. Dann kann die Frau auch notfalls aus ihrer Perspektive im 4., 5., 6. Schwangerschaftsmonat eine Abtreibung vornehmen lassen. Und dann reden wir aber von einem kerngesunden Kind. Und diese Abtreibungen gibt es. Wenn ich das nochmal hinzufügen darf, diese Abtreibungen gibt es. Also ich bin selbst einem Jungen begegnet, Tim aus Oldenburg, dem sogenannten Oldenburger Baby. Mit 20 Jahre war der alt, der hat seine eigene Abtreibung überlebt und der sollte abgetrieben werden, eben weil er ein Down-Syndrom hat.
Es gibt immer wieder Kundgebungen von Lebensschützern, die sich generell gegen die Abtreibung wenden. Diese Kundgebungen werden immer vehementer angegriffen, auch mit körperlicher Gewalt. Sie müssen von großen Polizeiaufgeboten geschützt werden, dass sie nicht von der Antifa da vom Platz geprügelt werden. Warum ist da so viel Emotion darin? Warum ist diesen Kräften wirklich so wichtig, in dieser Intensität gegen Andersdenkende vorzugehen?
Das ist eine ganz schwere Frage. Schauen Sie, ich war jetzt am Samstag beim Marsch fürs Leben in München und dieser Hass, der einem da entgegenschlägt in Form von Beschimpfungen, wilden Gestikulationen, man wird angeschrien und so weiter. Also dieser Hass ist rational eigentlich gar nicht zu verstehen. Ich kann hier nur Hypothesen anstellen von persönlichen Verletzungen, Kränkungen, schwierigen Erfahrungen in der Vergangenheit, auch Desinformation. Diese Leute werden ja massiv aufgehetzt, indem man einfach unsere Seite mit den wüstesten Adjektiven konnotiert und sagt, wir sind was alles, ich will das gar nicht wiederholen. Aber ganz offensichtlich haben wir es hier mit sehr, sehr viel Aggressivität, mit sehr viel Verletzung, mit sehr viel Kränkung, mit sehr viel Schmerz zu tun.
Kann das auch religiöse Hintergründe haben? Also ich kenne Kritikerstimmen, die das Ganze in den Bereich des Satanismus zuordnen.
Also es gibt tatsächlich dort Figuren, ganz schwarz angezogen, schwarz vermummt und so weiter, bei denen man ein komisches Gefühl hat. Aber da müssen Sie wirklich einen Theologen fragen, ab wann da sozusagen eine Grenze überschritten ist, wo man sagt, das ist nicht mehr natürlich, das ist nicht mehr von dieser Welt. Aber der Eindruck ist manchmal schon wirklich sehr merkwürdig und geht in diese Richtung, ja.
Bleiben wir vielleicht bei den theologischen Fragen. Wie beurteilen Sie das Verhalten der katholischen Kirche zum Thema der Abtreibung?
Ja, die katholische Kirche ist ein sehr, sehr großes Wort. Schauen Sie, es gibt, nehmen wir Papst Franziskus, der uns als Pro Femina, als 1000+ in Privataudienz empfangen hat, uns gelobt hat und gesagt hat, so eine ganz große Arbeit machen und uns damit einfach Rückenwind geben wollte. Johannes Paul II., Benedikt der 16. und auch jetzt Leo der 14. stehen da vollkommen glasklar. In Deutschland, würde ich sagen, gibt es doch leider sehr viele Bischöfe, die sich für uns genieren, die sich für uns schämen, die sich weigern, Grußworte zu schicken und irgendwie nicht mit uns in Zusammenhang gebracht werden wollen. Und dann gibt es 3, 4 unheimlich aufrechte, klar denkende Bischöfe, die sich hinter uns stellen und sagen, ja, nein, wir sind Katholiken und für uns ist das Leben heilig und unantastbar von der Zeugung bis zu seinem natürlichen Ende.
Hätten Sie noch einen Ratschlag für diejenigen, die wirklich akut betroffen sind von so einer Gewissensentscheidung? Was kann man diesen Menschen sagen?
Also dieser Antrag, der suggeriert, um den es jetzt im Deutschen Bundestag gegangen ist, suggeriert ja, dass das Einzige, was im Schwangerschaftskonflikt hilft, ist der schnellste und kürzeste Weg zu einer Abtreibung. Unsere Erfahrung in der Beratung sagt, und wir haben 800.000 Frauen beraten in den vergangenen 20 Jahren, und diese Erfahrung, diese Beratung hat uns gelehrt, dass eine Frau im Schwangerschaftskonflikt niemals freiwillig zur Abtreibung geht, sich diese Abtreibung eigentlich nicht wünscht, sondern wenn sie die Möglichkeit hat, Hilfe anzunehmen, Beratung in Anspruch zu nehmen, die ihr wirklich konkrete Hilfe bietet, eine konkrete Lösung mit ihr erarbeitet, die eine echte Alternative zu der Abtreibung ist, dann wählt sie diese Alternative, dann wählt sie das Ja zum Leben. Diese Frauen brauchen einfach Hilfe. Die brauchen Respekt, die brauchen Empathie, die brauchen Zuwendung, die brauchen ganz, ganz konkrete Unterstützung. Und dann entscheiden sich zwei Drittel dieser Frauen, die eigentlich vorher an Abtreibung gedacht haben und die Abtreibung für einen einzigen gangbaren Weg gehalten haben. Diese Frauen entscheiden sich dann nach guter Beratung und nach echter, konkreter Hilfe zu zwei Dritteln für das Kind.
Es geht also um Perspektiven für Menschen in einer scheinbar ausweglosen Situation. Wir hörten den Geschäftsführer und Gründer von 1000 Plus Pro Femina, einer Organisation, die aus der Perspektive des Lebensschutzes zum Thema Abtreibung informiert und berät. Vielen Dank.
Dankeschön.
Sie hören 1820, das Abendjournal bei Kontrafunk. Unser nächstes Thema ist das Wahlergebnis aus Bulgarien. Der ehemalige Präsident des osteuropäischen Landes, Roman Radev, wurde zum neuen Ministerpräsidenten bestimmt. Seine Partei erreichte die absolute Mehrheit. Was dieses Ergebnis bedeutet, bespreche ich nun mit dem Bulgarien-Kenner Herrn Roman Milkov. Herzlich willkommen in der Sendung.
Ja, ich grüße Sie auch. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Milkov, können Sie unseren Hörern das Wahlergebnis kurz erklären? Welche Partei wurde da gewählt und weshalb bedeuten 45% der Stimmen die absolute Mehrheit?
Also es wurde eine Partei gewählt, die wurde erst Anfang März gegründet. Es ist genau genommen ein Bündnis von Parteien, die man durchaus auch als euroskeptisch bezeichnen kann. Sie wurde eigentlich extra gegründet, damit der ehemalige Präsident, der am 23. Januar zurückgetreten ist, dann dieser Partei vorstehen kann sozusagen oder diesem Bündnis vorstehen kann. Und dass er jetzt diese 45% bekommt, das war schon eine sehr große Überraschung. Die Umfragewerte lagen eher so bei 10% weniger. Und das hat auch, denke ich, viele Bulgaren überrascht. Und dass er mit knapp 45% trotzdem die Mehrheit bekommt, liegt darin, dass für diese 45% 131 Sitze vorgesehen sind. 240 Sitze gibt es im bulgarischen Parlament und da sind 131 Sitze die Mehrheit.
So 10% Verschiebungen haben wir bei vielen Wahlen in der letzten Zeit gesehen. Auch in Ungarn war völlig überraschend, dass das Ergebnis so klar ausfällt. Wie kann man denn die demokratische Qualität der Wahlen in Bulgarien beurteilen?
Also es gibt in Bulgarien Fälle, da ist bekannt geworden, dass Stimmen gekauft wurden. Gar nicht mal so viel Geld wurde da gezahlt, entweder 20 oder 50 Euro. Und das betrifft eine Zahl von 7-8%. Also ist nicht ganz unerheblich. Es wurde eine Zeit lang auch mit Wahlcomputern gewählt. Ich glaube, mittlerweile ist man wieder auf reine Stimmzettel zurückgegangen, weil man auch vermutet hat, dass diese Wahlcomputer eben nicht ganz fälschungssicher sind. Also von daher kann ich jetzt da kein abschließendes Urteil abgeben.
Wer ist denn jetzt dieser Spitzenkandidat, der zum nächsten Ministerpräsidenten angelobt werden wird?
Also Roman Radev ist ein ehemaliger Kampfpilot. Er ist 62 Jahre alt, war 10 Jahre lang Präsident, wurde einmal wiedergewählt, ist parteilos, wurde damals von den Sozialisten aufgestellt. Und dass er wiedergewählt wurde, ist eigentlich schon ein Qualitätsmerkmal und verfügt darüber hinaus über einen Doktorgrad der Militärwissenschaften. Er ist eine Person, die notgedrungen, weil eben so viele Regierung zerbrochen sind, immer wieder ins politische Tagesgeschäft eingegriffen hat, obwohl er wie in Deutschland eigentlich eine repräsentative Aufgabe hat. Er hat neue Regierungen ernannt. Er hat sich auch als Präsident immer wieder für eine friedliche Beilegung des Ukraine-Konfliktes ausgesprochen und zuletzt auch für bessere Beziehungen zu Moskau und für eine Wiederaufnahme russischer Erdgaslieferungen nach Europa. Und zuletzt hat er sich in die Diskussion um die Euro-Einführung eingeschaltet. Das war Anfang Mai letzten Jahres und hat dort ganz klare Worte gefunden und hat sozusagen um mehr Demokratie gebeten, weil ganz offensichtlich die Mehrheit der Bulgaren zum damaligen Zeitpunkt gegen die Euro-Einführung war und diese Mehrheit von den Politikern ignoriert wurde. Und das war eigentlich sehr ungewöhnlich, dieses Einschalten. Damit haben nicht viele gerechnet. Und er hat sich damit eigentlich, obwohl er das ja, wie gesagt, gar nicht für ihn vorgesehen war, für sein Amt, und er hat damit eigentlich viele Sympathiepunkte bei den Bulgaren gewonnen. Und er hat ja erstmal die Wirtschaftsentwicklung hervorgehoben, aber auch die Bekämpfung der Korruption. Und Bulgarien gilt gemeinhin als das korrupteste Land innerhalb der EU. Man muss aber dazu sagen, Korruption gibt es nicht nur in Bulgarien, gibt es in jedem Land. Und mancherorts heißt es halt nicht Korruption, sondern wird es halt Maskendeal oder Lobbyismus genannt.
Also haben die Bulgaren das Gefühl, das ist ein Mann, der dem Volk zuhört und für das Volk arbeitet?
Das ist ein Mann, der unsere Interessen vertritt. Also meine Meinung ist, er wird ja oft im Westen als pro-russisch dargestellt. Und in Bulgarien haben viele Leute den Eindruck, dass dieser Mann jetzt in dem Fall eigentlich unsere Interessen vertritt und sie eigentlich gar nicht so richtig, oder sie verstehen das schon, dass er als pro-russisch jetzt bezeichnet wird, aber vorzugsweise im Westen. Und für sie steht eigentlich im Vordergrund, dieser Mann vertritt eigentlich unsere Interessen. Also wir möchten eigentlich schon preiswerte Gaslieferungen aus Russland beziehen. Und es gibt aber durchaus auch, ich würde denken, eine ganz kleine Minderheit von Bulgaren, die sich eine starke Hand wünschen und sich durch die Person Rumen Radev versprechen, immerhin ist er ja ein Militär. Andere wiederum sehen in ihm als jemand, der vom Militär kommt, eine Person, die sich eben mit Krieg und seinen Folgen zumindest indirekt auskennt, weil Radev spricht sich ja, wie gesagt, auch gegen Waffenlieferungen und überhaupt gegen diesen Krieg in der Ukraine aus.
Unsere öffentlich-rechtlichen Medien freuen sich, dass angeblich Linke die Wahlen gewonnen hätten. Wie kann man sich das vorstellen? Sind das klassische Sozialdemokraten oder welche Parteien sind in diesem Bündnis eigentlich enthalten?
Na, da sind wohl auch sozialdemokratische Parteien. Das ist jetzt keine Überraschung. Radev wurde ja auch sogar von der bulgarischen sozialistischen Partei damals aufgestellt, als er zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt wurde. Die bulgarischen Sozialisten sitzen jetzt nicht mehr im Parlament. Also das dürften schon so eine weichgespülten Sozialdemokraten sein. Also ähnlich vermutlich wie in Deutschland.
Was man auch nachlesen kann, ist, dass es nationalistische Kräfte gibt, die in diesem Bündnis vertreten sein könnten. Wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, das ist etwas, was in Bulgarien eigentlich selbstverständlich ist. Bei jeder Demonstration, ich war auf zahlreichen Demonstrationen, zuletzt eben gegen die Euro-Einführung, davor gegen die Corona-Maßnahmen, dass dort immer ganz viele bulgarische Fahnen auch dabei oder zu sehen sind, dass da die bulgarische Nationalhymne gespielt wird und sogar von den Menschen mitgesungen wird. Und es ist in Bulgarien eben absolut an der Tagesordnung, eben zu gucken, was tut Bulgarien gut. Und dass man das in Deutschland jetzt automatisch als nationalistisch abtut, ist vielleicht dann eher ein Problem Deutschlands. Diese Verbindung zwischen, was in Deutschland als nationalistisch bezeichnet wird, und sozialdemokratisch ist in Bulgarien jetzt eigentlich nichts Besonderes.
Aber dass man jetzt sagen kann, das ist eine klassisch sozialistische Partei, die gewonnen hat, oder eine grüne Partei, das wäre es nicht richtig.
Nein, das auf keinen Fall. Also er wird ja auch hin und wieder als russisches U-Boot bezeichnet, weil er ja auch in der damaligen Sowjetunion seine Ausbildung zum Militärpiloten gemacht hat. Er hat allerdings auch dann oder später dann auch in Russland und war dann aber auch zur Weiterbildung in den USA. Und mit russisches U-Boot kann man auch verstehen, dass in ihm vielleicht die Gene des Sozialismus angelegt sind. Ich denke das nicht so und ich denke, das wird auch in Bulgarien nicht so gesehen.
Ich habe im Öffentlich-Rechtlichen auch gelesen, dass Radev zwar als russlandfreundlich gilt, das haben wir schon einige Male erwähnt, er hätte aber bereits angekündigt, kein Veto gegen EU-Beschlüsse zum Ukraine-Krieg einzulegen. Ist das richtig und kann man wirklich von ihm erwarten, dass er sich hier quasi neutral heraushält?
Also das ist durchaus vorstellbar, würde allerdings seinen Ansagen widersprechen. Er hat aber insgesamt einen sehr pragmatischen Ansatz und möglicherweise kommt er hier zum Tragen.
Können Sie uns abschließend noch einen kleinen Einblick geben, wie es den Menschen in Bulgarien geht? Das Land gilt ja eher als arm. Wie sind die Mindestlöhne? Gibt es dort auch diese fürchterliche Teuerung? Gibt es diese teuren Benzinpreise? Wie kommen die Menschen durchs Leben?
Also, wie gesagt, die Mehrheit war eigentlich gegen die Euro-Einführung. Der Euro wurde nun eingeführt und dementsprechend gibt es seither Teuerungen in Bulgarien. Wie sich die Spritpreise entwickelt haben, kann ich im Moment nur vermuten. Ich denke, sie werden sich ähnlich entwickelt haben wie in Deutschland. Wie gesagt, das Preisniveau ist jetzt mit der Einführung des Euros gestiegen. Und die Menschen in Bulgarien kommen auch mit wenig Geld durchs Leben. Und davon gibt es nicht wenige. Es ist ja das ärmste Land der EU. Und das liegt zum einen daran, dass in Bulgarien die Familie das Wichtigste ist, dass man sich innerhalb der Familie weiterhilft. Und dass die allermeisten Bulgaren, ich glaube, die Quote liegt so bei in die 80%, in Eigentum wohnt. Also da wohnen, in Deutschland ist es fast umgedreht, da wohnen, glaube ich, so knapp 80% zur Miete. Und diese Ausgabe haben die allermeisten Bulgaren gar nicht. Und man muss dazu sagen, dass dementsprechend allerdings auch viele Häuser aussehen, zumindest von außen.
Und was ist für die Zukunft zu erwarten? Gibt es einen spürbaren Wirtschaftsaufschwung oder geht es in die andere Richtung?
Naja, Wirtschaftsaufschwung, das ist ja etwas, woran Radev arbeitet. Es sind jetzt viele junge Menschen einige junge Menschen nach Bulgarien zurückgekommen, die auch teilweise jetzt bei diesen Demonstrationen Ende Dezember in Sofia, nicht nur in Sofia, aber auch in Sofia auf der Straße waren und die Ideen aus dem Westen mitgebracht haben. In den Leitmedien in Deutschland war zu lesen, dass sie eben auch sozusagen, dass die Demokratie, die sie im Westen gesehen haben, jetzt auch in Bulgarien umsetzen wollen. Also das halte ich zum Teil für eine Legende. Ich denke, dass viele auch zurückgekommen sind, weil sie vom Westen enttäuscht sind und trotzdem aber natürlich etwas gelernt haben im Westen und dies dann schon in Bulgarien zur Anwendung bringen wollen. Und also früher sind die Leute zurückgekommen, weil sie es im Westen nicht zu nichts gebracht haben. Und heute ist es so, sie sind vom Westen enttäuscht. Ich habe mit vielen Bulgaren gesprochen, die bereits während der Corona-Zeit nach Bulgarien zurückgekommen sind und die aber trotzdem das Gelernte oder das Gesehene anwenden wollen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Zuvor war ja Bulgarien ein Land, was sich am schnellsten entvölkert hatte. Und dieser Trend ist jetzt auf jeden Fall gestoppt. Und ich denke, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.
Wir hörten den Bulgarien-Kenner Roman Milkov zu den Parlamentswahlen in Bulgarien, aus denen der Putin-freundliche Ex-General Roman Radev als Sieger hervorging. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sie hören 18:20, das werktägliche Abendjournal bei Kontrafunk. Und wir gehen ins Finale. Die Debatte um die Staatsfinanzen in Deutschland spitzt sich weiter zu. Steigende Sozialausgaben, wachsende Schulden und eine schwächelnde Wirtschaft sorgen für zunehmenden Druck auf den Staatshaushalt. Auf der einen Seite wächst der öffentliche Dienst, auf der anderen Seite kämpfen viele Beschäftigte in der Privatwirtschaft mit steigenden Belastungen. Besonders im Fokus stehen dabei auch Unterschiede bei Absicherung, Bezahlung und Altersversorgung. Vor diesem Hintergrund wird zunehmend über Verteilungsgerechtigkeit, Prioritäten der Politik und die Rolle des Staates diskutiert. Dazu hören Sie jetzt einen Kommentar von Markus Fallefeld.
Was steht nicht alles zur Debatte gerade? Der deutsche Staat ist trotz Billionen Schulden, die wir Sondervermögen zu nennen haben, pleite. Die Krankenkassen sind nicht finanzierbar, auch dank der Millionen, die wir ins Land gelassen haben, die nie eingezahlt haben, die deutsche Gesundheitsversorgung aber nur zu gerne in Anspruch nehmen. Das sogenannte Bürgergeld reißt extreme Lücken in den Sozialhaushalt, auch weil es an Millionen von Nichtbürgern gezahlt wird. Und für die berühmten sicheren Renten der Deutschen ist nur sicher, dass sie schrumpfen werden, während wir immer länger zu arbeiten haben. Gleichzeitig bricht die Wirtschaft ein und uns soll weisgemacht werden, dass wir zu wenig arbeiten und zu oft krank spielen. Für die deutschen Beamten gilt das alles nicht. Sie sind unkündbar, sind von den Krankenkassen befreit und können sich privat versichern und ihre Pensionen werden aus Steuergeldern bezahlt. Während die Wirtschaft ächzt, wächst der öffentliche Dienst stetig an. 5,6 Millionen Menschen sind im öffentlichen Dienst beschäftigt, davon ca. 1,8 Millionen als Beamte und Richter. Würde man die vom Staat bezahlten Hate Aids und Korrektivs noch dazu zählen, wäre die Zahl sogar erheblich höher. Das ist selbst für deutsche Verhältnisse ein Rekord, auf den man nur bedingt stolz sein sollte. Letztes Jahr hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die deutschen Beamten zu wenig Geld verdienen würden und mahnte eine amtsangemessene Alimentation und verfassungsgemäße Mindestbesoldung an. Fast schien es so, dass deutsche Beamte unterhalb der Armutsgrenze vor sich hin vegetierten, was ein sozialstaatlich mehr als großzügiges Bundesverfassungsgericht natürlich nicht zulassen darf. Das Innenministerium unter Alexander Dobrindt muss jetzt also die Beamtenbesoldung neu fassen und ein erster Referentenentwurf liegt vor. Man könnte ihn schlicht zusammenfassen mit den Worten: Ui, das wird wieder teuer. Zwischen 3 und 5 Milliarden Euro, sagt man. Das Innenministerium hat nur einen klitzekleinen Hebel an der Hand. Ob es ihn anwendet, ist noch lange nicht ausgemacht. Dieser Hebel nennt sich Abkehr vom tradierten Alleinverdienermodell. Das Alleinverdienermodell ist die Grundlage dafür, warum ein deutscher Beamter jetzt noch mehr Geld zu verdienen habe. Ein Modell übrigens, das für die freie Wirtschaft schon lange nicht mehr gilt. Der frühere Verdienerentwurf, dass, wer hart arbeitet, auch Partner und Kinder mitversorgen, dazu noch ein Eigenheim anzahlen, ein Auto kaufen und sich Urlaub leisten können müsse, dieses Modell ist ja außer in den höheren Etagen völlig weggebrochen. Man braucht gar keine Statistik bemühen, sondern muss sich nur die Aussagen der jetzigen Bundesregierung auf der Zunge zergehen lassen, um zu erkennen, dass dieses Alleinverdienermodell von der Politik schon seit Jahrzehnten zerstört wird. Die rasant steigenden Steuer- und Sozialversicherungsabgaben haben dazu geführt, dass vom Brutto immer weniger netto übrig bleibt. Und jetzt soll nicht nur die beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenkasse für Ehepartner aufgehoben werden, auch soll es dem Ehegattensplitting an den Kragen gehen. Und warum? Weil, um diesen eigentümlichen Sozi-Sprech zu bemühen, die Erwerbstätigkeit von Frauen gefördert und Anreize für klassische Rollenmodelle beseitigt werden sollen. Wohlgemerkt, das gilt nur für Dienstleister und in der Wertschöpfung Tätige. Beamte sind explizit davon ausgenommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen dieses Privileg genommen wird, ist denkbar gering. Es sei vor allem verfassungswidrig, argumentieren Staatsrechtler. Und damit verschärft sich dann eine weitere Ungerechtigkeit, wie sie für neofeudal-moderne Demokratien wie Deutschland typisch ist. Der Staat und seine Bediensteten werden fett und fetter, während die Arbeiter, Angestellten und die Selbstständigen wie Milchkühe gemolken werden. Es ist dies der Vorbote für eine Staatswirtschaft, die, wenn man dem großen Ökonomen Friedrich August von Hayek folgt, erst als Kriegswirtschaft ganz zu sich selbst gekommen ist. Denn in der Kriegswirtschaft entscheidet der Staat alles und kann an diesen lästigen Bürgerbedürfnissen vorbeiproduzieren. Wie weit wir auf diesem Weg in Deutschland bereits vorangeschritten sind, macht auch eine Umfrage des Haftpflichtverbandes der deutschen Industrie bei Berufseinsteigern deutlich. Das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wollten sich 2025 mehr Berufseinsteiger im öffentlichen Dienst bewerben als in der freien Wirtschaft. Und das ist dann leider die Wahrheit. Niedergehende Gesellschaften häufen Beamte an wie Sterbende ihre Heilmittel.
Das war's wieder für heute. Sie hörten Kontrafunk 1820, das Live-Abendjournal am Montag, dem 20. April. Vielen Dank ans Team. In der Redaktion heute Max Stadler, in der Technik Andreas Horn. 1820 kann und soll man natürlich jeden Tag hören. Morgen Dienstag wieder mit Silke Bunners. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen. Schreiben Sie uns an info@kontrafunk.radio. Und an dieser Stelle darf ich mich bei allen bedanken, die uns nicht nur die Treue halten, sondern auch finanziell unterstützen. Ohne Ihren regelmäßigen Beitrag gäbe es Kontrafunk nicht. Ihre Spenden sind bei uns sehr gut angelegt. Vielen Dank. Ja, und nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Florian Machel. Ihnen allen noch einen schönen Abend.